Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Guten Tag, Michael. Hallo, meine Damen und Herren.
Hallo, lieber Bert.
Heute möchte ich mit dir ein etwas sensibles Thema diskutieren und ich fürchte, dass wir vielleicht einige kritische Schlussrichten bekommen, aber sei es drum. Lass uns mal versuchen. Im vergangenen Jahrzehnt, das war so das goldene Zeitalter, kann man sagen, der deutschen Wirtschaft seit Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung so in den frühen 70er Jahren, lag jedenfalls das Trendwachstum, das um konjunkturelle Schwankungen bereinigte Trendwachstum der deutschen Wirtschaft, so um die 1,5%. 2018 setzte dann, zunächst nicht richtig bemerkt, aber jetzt wissen wir es, ein Rückgang dieses Potenzialswachstums ein und gegenwärtig liegen wir so bei 0,7%. Sicher nicht der einzige und erst recht nicht der wichtigste Grund, könnte allerdings sein, dass das durchschnittliche Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen rückläufig ist. Das heißt, die Beschäftigung steigt, aber das Arbeitsvolumen steigt nicht mit, sondern es hat sogar die Tendenz zu sinken. Und derzeit liegt die durchschnittliche Wunscharbeitszeit bei 32,8 Stunden die Woche. Ja, nur noch Niederlande ist niedriger, aber die Tendenz, wir haben eine Diskussion, dass dies ja eigentlich noch weiter zurückgehen soll. Und das, obwohl wir eine rasant gestiegene Erwerbsbeteiligung der Frauen haben und auch eine rasant gestiegene Beschäftigung der Frauen. Aber allerdings wächst gleichzeitig der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung. Und das ist tendenziell auch gerade vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung schon ein Problem, was, glaube ich, in seiner Tragweite bislang noch nicht diskutiert worden ist. Und das würde ich gerne heute mit dir nachholen.
Ja, sehr gerne, lieber Bert. Ich glaube, es ist ein Thema, das, wie du richtig angedeutet hast am Anfang, viel Widerspruch auslösen wird, weil ganz viele Indikatoren darauf hinweisen, dass eher der gesellschaftliche Trend oder das gesellschaftliche Grundverständnis dahin geht, weniger zu arbeiten. Man könnte auch die Verheißungen sowohl des Kapitalismus wie auch des Kommunismus, beide haben ja versprochen, dass man irgendwann am Ende kaum noch arbeiten muss und alles quasi einem in den Schoß fällt, dass wir uns dem annähern und 32,8 Stunden als Wunscharbeitszeit, das ist schon eine ganz klare Aussage. Die Frage ist ja immer, wenn das jeder für sich entscheidet, mag das alles berechtigt sein, jeder kann das auch tun, aber in der Summe entsteht ein ökonomisches und auch ein gesellschaftliches Problem.
Weil man diese, sagen wir mal, Folgewirkung natürlich bei der individuellen Entscheidung nicht antizipiert, nicht berücksichtigt.
Hier haben wir ganz typisch das Phänomen der externen Effekte. Ja. Dass es, sagen wir mal, für den Einzelnen auch gar nicht jetzt erwartbar ist, dass er das zur Kenntnis nimmt. Deswegen gibt es ja beispielsweise auch allgemeine Arbeitszeitregelungen. Es gibt ein Arbeitszeitgesetz mit Höchstregeln und dieses Arbeitszeitgesetz kommt ja, das wird mit dem Höchstregelungsansatz auch klar aus einer völlig anderen Welt. Man muss so die Menschen vor Ausbeutung schützen. Man muss sie sozusagen vor der 7-Tage-Woche, vor der 6-Tage-Woche schützen. Dann hat man die 5-Tage-Woche fixiert. Man hat das Tageshöchstvolumen auf 10 Stunden benannt und so weiter und das Wochenhöchstvolumen, wie es verteilt werden kann. Faktisch sind wir weit davon entfernt. Nicht? Es gibt einige wenige oder nicht einige wenige, schon eine Gruppe der Gesellschaft, die auch am Rande der Selbstausbeutung ist. Das sind viele auch Kleinunternehmer, es sind Beschäftigte in bestimmten Gruppen. Aber gesellschaftlich geht der Trend genau in die andere Richtung. Gleichzeitig findest du Unternehmen, die dir wortreich erklären, dass man auch mit einer 4-Tage-Woche oder mit 5 Tagen und nur jeweils 5 Stunden alles Mögliche machen kann. und damit letztlich nur die Produktivität realisieren müsste. Es kommt immer so der Subton dabei, eigentlich seien die Unternehmerinnen und Unternehmer nur zu blöd, wir Ökonomen zu borniert und die Politik zu langsam, um das zu begreifen. Ich meine, wenn man dieses Argument ernst nehme, zu Ende gedacht, müssen wir am Ende wirklich nur noch einen Tag die Woche arbeiten, weil wir so produktiv sind. Die Produktivität hilft uns aber hier nicht. Also das ist, haben wir ja auch schon mehrfach diskutiert, das Produktivitätsrätsel schwebt immer über allem, wenn wir über solche Fragen sprechen, die mit der Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials zu tun haben. Was ja erstaunlich ist, dass sozusagen gelungen ist, mehr Menschen in Arbeit zu bringen, in Kontakt mit Arbeit, du hast es angedeutet.
Rekordbeschäftigung zurzeit,
genau,
aber wir haben immer noch ein großes, nicht genutztes Erwerbspersonenpotenzial.
Genau, in Stunden sozusagen, aber in Köpfen ist erstmal festzuhalten, dass wir ja noch im Jahr 2008 eine Erwerbsbeteiligung der Frauen von etwa 68% haben und wir sind jetzt fast 10 Punkte höher. Mhm. Nicht ganz, aber fast 10% Punkte. Das heißt also, mehr Frauen auch sind in Arbeit gekommen, aber ganz überwiegend in Teilzeit. Dann wird immer gesagt, das ist alles Work-Life-Balance. Das ist es wahrscheinlich auch, aber es ist weniger Work-Life-Balance mit Blick auf Pflege und Kinder. Auch das zeigen ja die Untersuchungen, die das Statistische Bundesamt macht. Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, der beliebteste Grund ist eigentlich, naja, Vollzeit will man nicht, ist zu stressig und man will die freien Tage genießen. Früher verband sich, ich weiß nicht, ob ich daran erinnere, in den 80er Jahren, wenn dann Norbert Blüm die Mobilzeit angepriesen hat, sagt, das ist auch alles ganz toll, wenn die Älteren, an die war das ja adressiert, rausgehen aus der Erwerbsfähigkeit, da machen die tolle andere Sachen. Sorgearbeit, Bürgeramt.
Aber der Grund ist natürlich, aufgrund unseres progressiven Einkommenstarifs, wo meines Erachtens der Spitzensteuersatz ein wenig früh greift, ist natürlich der Einkommensverlust bei einer Reduzierung der Arbeitszeit deutlich unterproportional.
Genau, das ist, glaube ich, der ganz entscheidende
Punkt. Das ist wohl der entscheidende Punkt. Man kann die Arbeitszeit, sagen wir mal, um 40% reduzieren, das Einkommen geht aber nur um 20% zurück.
So, und das ist natürlich die Logik des progressiven Tarifs.
Ja.
Es ist natürlich extrem begreifbar in den Mitteleinkommensschichten, weil wir ja keinen linear progressiven Tarif mehr haben, sondern den sozusagen ausgebeult haben nach oben, die Steuerprogression. Das heißt, der Anstieg des Durchschnittssteuersatzes ist gerade in den Einkommensbereichen des zu versteuernden Einkommens ganz besonders stark. Gehe ich sozusagen rückwärts, also reduziere ich die Arbeitszeit, habe ich, wie du sagst, stark unterproportionalen Verlust des verfügbaren Einkommens.
Ja, weil möglicherweise der Spitzensteuersatz zu früh greift.
Ja, aber der zusammen mit der Tariffigur. Also ich bin da schon Anhänger des linear progressiven Tarifs, weil er einfach gut verständlich ist. Ja. Er verändert nicht seinen Zugriff über die Zeit. Natürlich ändern sich die Durchschnittssteuersätze, auch die Progression, aber halt nicht so stark. Also jede Reduktion des progressiven Tarifs, wie zuletzt ja auch von Lindemann vorgeschlagen, also Mittelstandsbauch weg, damit die Mittelschicht sozusagen entlastet würde, hätte auch mit Blick auf das, was wir hier eigentlich diskutieren, nämlich die Anreize für mehr Arbeit, einen wichtigen Beitrag. Hier würde jedenfalls diese Unterproportionalität des Rückgangs der Besteuerung mindern.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei, digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ja, aber faktisch vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen, die leben ja auch schon die Rentner der Zukunft, müssten wir doch eigentlich versuchen, das Arbeitsvolumen, das verfügbare Arbeitsvolumen zu erhöhen, um damit die wachsenden Beitragslasten also ein Stück weit zu reduzieren. Und deswegen haben wir hier meines Erachtens eine Summe von Fehlanreizen, von abgabenpolitischen Fehlanreizen.
Eindeutig, es sind Fehlanreize so hinterm Vorhang. Wenn man nicht so ganz ich habe es irgendwie natürlich falsch
eben gesagt. Dann ziehen wir den Vorhang doch mal auf. Deswegen machen wir das ja.
Die Unterproportionalität des Rückgangs der Besteuerung, sondern die Besteuerung geht überproportional zurück. So rum ist es, wenn das Einkommen sinkt. Und Naja, das ist immer das Thema, wenn man quasi aus einer anderen Logik kommt. Der progressive Steuertarif ist begründet mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Größere Einkommen sollen halt auch mehr tragen. Aber der Unterschied, ob jemand Voll- oder Teilzeit ist, ist kein Ausdruck von Leistungsfähigkeit. Er entscheidet sich einfach, weniger Arbeitszeit zu nehmen. Man müsste eigentlich überlegen, ob man nicht einen normierten Vollzeittarif entwickelt. Mhm. Ja, ich weiß, das wird alles nicht schön, über das man da nachdenkt. Das Einfachste wäre in der Tat, den Tarif weniger progressiv zu machen, den Spitzensteuersatz nach rechts zu verschieben und damit insgesamt den Anreiz zu mindern, aber wegbekommt man ihn damit natürlich
Nein,
nicht.
Nein, wegbekommt man nicht, ja. Man kann ihn aber meines Erachtens kann man ihn deutlich entlasten. Es ist ja so, der Spitzensteuersatz greift ja also schon so bei 65.000 Euro und sowas. Und das haben in, sagen wir mal, modernen Unternehmen schon fast Facharbeiter,
ja, klar.
Kommen mit Teile ihres Einkommens da rein. Und das ist meines Erachtens schon, sagen wir mal, eine Fehlkonstruktion, weil wir ja gerade eine hohe Bildungsbeteiligung der Frauen haben, die haben auch ein hohes Einkommen. Und gerade deswegen lohnt es sich für diese Gruppe ja, obwohl sie hochqualifiziert ist, die Arbeitszeit zu reduzieren, weil die Einkommensverluste deutlich unterproportional sind.
Ja. Wenn man sich mal anschaut, andersrum, was hat denn den Anstieg der Erwerbstätigkeit von Frauen begründet seit 2010, 2008, 2009, dann ist es im Wesentlichen der Ausbau der Betreuungsangebote gewesen. Das hat geholfen, das hat verlässlich ist es ja nicht, der Betreuung für unter Dreijährige. Das war ja auch eine lange Diskussion in Deutschland. Nicht? Das Bild der Rabenmutter schwebte immer darüber,
bis das endlich beiseite gelegt wurde. Aber wir haben doch hier die Parallelität. Wir haben die Leistungsangebote der Betreuung verbessert und trotzdem geht die Erwerbsbeteiligung zurück.
Nein, die Erwerbsbeteiligung nicht, sondern das
Arbeitsvolumen. Also das Arbeitsvolumen geht.
So,
Entschuldigung,
das ist die
Erwerbsbeteiligung
Frage.
Steigt, das Arbeitsvolumen geht deutlich zurück. Ja.
Aber es sind ja gar nicht mal, und das ist der entscheidende Punkt, das zeigt ja, es sind ja gar nicht mal dominant Personen, jetzt Väter oder Mütter, mit Erziehungs- oder Pflegeaufgaben.
Nein.
Sondern es ist eher ein allgemeiner Trend. Und man kann übrigens auch in vielen Berufsbereichen anschauen, dass Berufsanfänger sich schon überfordert sehen, eine Vollzeitstelle zu machen. Das hörst du auch aus vielen Bereichen. Das kann man beim Lehrerberuf nachvollziehen. Referendare muss man schon suchen, die mit dem vollen Lehrdeputat beginnen. Die sind schon gestresst, da haben das Lehreramt noch gar nicht begonnen. Das ist jetzt ein bisschen fies formuliert, aber all das ist ja eher so, Ausdruck auch einer gesellschaftlichen Befindlichkeit. Und dann hilft noch das ökonomische Argument. Das hilft noch dieser gesellschaftlichen Befindlichkeit. Und da sind wir natürlich in einer schon argen Schieflage. Und ich meine, und im Übrigen ist es in Deutschland so, das weißt du besser als ich, du bist ja nun derjenige, der in der Sozialversicherung sich in jeder Hinterkammer auskennt, ist es hier so, dass wir durch die Regelung der Krankenversicherung, Pflegeversicherung auch in Teilzeit eine Vollabsicherung haben. Bei der Rente ist es anders. Das verkennen viele. Also die Rente ist natürlich schon im gewissen Sinne bezüglich auf das, was ich eingezahlt habe, komme ich raus. Also wenn ich halt durch Teilzeit auch weniger einzahle, habe ich weniger. Aber in der Pflege und in der Krankenversicherung kriege ich trotzdem den vollen Schutz.
Ja, auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summer-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt 4 Wochen jetzt für 6 Wochen das digitale Handelsblatt für 1 Euro beziehen. Und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern 10 Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sommerangebot einmal anzusehen, und zwar unter www.handelsblatt.com/summerspecial. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv. Ja, und das ist genau meines Erachtens das Problem. Aber um dieses Thema wird ja groß herumgegeben. Wenngleich mit Beginn der nächsten Legislaturperiode fängt ja unser Alterungsschub an.
Ja, so
und dann wird natürlich diese Tendenz, das Arbeitsvolumen zu reduzieren, sagen wir mal, zu einer exponentiell steigenden Problem.
Erstens mal das und es von beiden Seiten. Also erstmal, weil dann noch mehr Menschen fehlen. Aber dann haben wir ganz viele Berufe ja noch dringlicher, nämlich die auf die sozialen Dienste alternder Gesellschaft bezogen sind.
Und das sind
die, könnte ich ja auch
vielfach auch Tätigkeiten, die Frauen machen.
So, oder wir sagen dann, wie manche Mitglieder der Bundesregierung, naja, dann müssen wir halt die Leute aus dem Ausland holen für die Arbeiten, die wir selbst nicht machen. Wahrscheinlich dürfen die das dann aber in Vollzeit machen, das ist unsere Vorstellung, damit die dann besser integriert werden in das Erwerbsleben. Das ist schon relativ absurd. Ich finde auch die Vorstellung, dass man jeder beliebig seine Arbeitszeit souverän entscheidet, hat ja einen Charme. Das ist, wir haben ja auch eine relativ luxuriöse Situation. Wir beide haben Verantwortung, aber wir können viel entscheiden.
Wir sehen da eine hohe Arbeitszeitsouveränität.
So. Es gibt natürlich Berufe und gerade die eben genannten, die sozialen und privaten Pflegebereiche und Fürsorgebereiche und Unterstützungsdienstleistungen für Familien, die sind im Grunde mindestens 5 Tage die Woche, wenn nicht 7 Tage die Woche relevant. Und das mal zusammenzusehen, also selbst für sich das in Anspruch zu nehmen, aber gleichzeitig, und das ist ja das, was, da muss man die Leute schon darauf hinweisen, denen die auffällt, gleichzeitig dann den Anspruch zu, ich hätte aber gern 24 Stunden, 7 Tage die Woche dieses Dienstleistungsangebot, was hier relevant ist. Das geht natürlich erst recht nicht auf. Und es gibt ja, in Belgien haben die ja im letzten Jahr einen Anspruch auf eine Verkürzung der Arbeitswoche gesetzlich eingeführt, allerdings bei gleicher Stundenzahl. Ne? Also das heißt, du hast dann
Arbeitsverdichtung,
man nennt das auch Compressed Work, also verdichtete Arbeitswoche. Dann hat man 10 Stunden statt 8 Stunden an den 4 Tagen. Ich habe jetzt noch keine Zahlen darüber, ist ja auch erst letztes Jahr gesetzlich verankert worden, ob das in Belgien eine hohe Bedeutung erlangt hat. So richtig vorstellen kann ich mir das nicht. Die Leute glauben ja immer aus diesen Erzählungen so einzelner Unternehmerinnen, Unternehmer, bei mir in der Agentur, wir haben dann auf 4 Tage verkürzt oder machen an 5 Tagen, wie gesagt, nur was weiß ich, 5 Stunden statt 8 oder irgendwas und das kommt alles hin. Wenn man dann mal genau hinschaut, sind das natürlich sehr spezifische Erzählungen. Sehr spezifisch. Das sind in der Regel Agenturen, es sind Projektbetätigungen und selbst da wird dann greifbar. Ne? Irgendwie will der Kunde auch möglicherweise um 17 Uhr noch eine Antwort haben auf seine Frage oder er möchte eine Beratungsleistung haben. Also es hat einen hohen Organisationsaufwand, einen hohen Abstimmungsaufwand und eins ist auch klar, die Teeküche kannst du mal gleich abschließen, denn die Zeiten für die Teeküche, die ja eigentlich einen produktiven Beitrag im Diskurs und im Miteinander eines Unternehmens leistet, die kannst du dir nicht mehr leisten, weil das geht nicht. Die Arbeitsverdichtung, die dann stattfinden muss, die verlangt das. Also es ist einfach erstaunlich, wie viel Erzählungen es da gibt und man entledigt sich der Kritik. Das hat jedem schon angesehen, einfach gesagt, also Unternehmer sind zu unflexibel und die Ökonomen zu blöd.
Ja, aber Götz, wie kommen wir denn da jetzt raus? Wir sind uns in der Analyse einig. Wir werden natürlich nicht die Schweizer Kopfpauschale im Gesundheitssystem einführen. Das wäre natürlich eigentlich eine ökonomistische Antwort, aber das Konzept ist bei uns gestorben. Da bin ich ja in der Rürup-Kommission, also mit gescheitert habe ich ja für gekämpft. Also ist gestorben. Das heißt, bestimmte Sachen gehen bei uns auf absehbare Zeit nicht mehr, aber wir müssen doch aus diesem Problem herauskommen. Den Alterungsschub bis 2040 können wir nicht mit einem sukzessive geringeren durchschnittlichen individuellen Arbeitsvolumen befriedigen, wenn wir unser lohnzentriertes System halbwegs über diesen Berg bringen wollen.
Ja, also da würde ich erstmal sagen, Bert, also ich wäre ja schon da nochmal für eine Rürup-Kommission 2. Und ich finde, da solltest du jetzt auch einfach ganz mutig sagen, das war damals unter anderen Bedingungen. Ich meine, man muss ja immer bei Vorschlägen, die man macht, entweder sagen, dass sie grundsätzlich denkbar sind und zweitens, das ist immer ein gutes politisches Argument, sie irgendwo eine Art Umsetzung gefunden haben. Und wenn ich mal auf die Schweiz schaue, kann man sagen, das ist jetzt nicht irgendwie weit weg. Kann man sagen, das ist ein Bergvolk, das ist vielleicht ein bisschen anders, aber im Kern ist das ja unser Kulturbereich. Wir reden ja von der Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also ich finde, das ist schon mal wertvoll, sich das anzuschauen und daraus immer wieder das Argument zu ziehen, dass wir das mal nicht hingekriegt haben, weil die Gesellschaft da nicht so weit war. Aber die Kopfpauschale wäre genau die Antwort.
Ja, nur der Name ist Kopfpauschale.
Da muss man es anders nennen, dann ist es...
Der ist diffamierend, weil die Verteilungswirkungen sind ja durchaus zu bewältigen. Das ist ja auch gezeigt worden.
Genau.
Ja. Gut. So. Aber das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Punkt dafür. Man kann es sich, die Gesundheitskosten werden ja zunehmend wichtiger. Und unter dem gegenwärtigen System ist in meinen Augen, und jetzt werden die Blumentöpfe werfen, ein Anreiz dafür, dass die Leistungen des Gesundheitssystems einkommensunabhängig sind. Das ist, wie gesagt, bei einem vernünftigen Familieneinkommen ein wichtiger Anreiz dafür, die reguläre Arbeitszeit zu reduzieren. Und es ist die Frage, natürlich werden wir uns irgendwie leisten müssen, aber vor dem Hintergrund der doch jetzt zunehmend virulent werdenden Probleme der Alterung, denke ich, müsste man solche Alternativen vielleicht auch nochmal diskutieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Also man muss, glaube ich, einfach mal die Diskussion sehr systematisch an diesen verschiedenen Punkten abarbeiten. Das ist einmal die Krankenversicherung. Das Extremmodell wäre das Schweizer Modell, nennen wir es mal so, ohne den Begriff der Kopfschmerzen noch mal aufzurufen. Die ist ja auch, das Thema ist ja auch bei der CDU mal in einem
wir
Leipziger Programm enthalten.
Wir können das Gesundheitsprämie nennen, das ist
ja Fairnessprämie in der Krankenversicherung. Ja. Also ich meine, ansonsten passieren dann solche Debatten, das muss man ja auch mal sehen, es finden die Ersatzhandlungen statt. Und die Ersatzhandlungen lebst du jetzt mit irgendwelchen Selbstbehalten und dies und das, was alles auch schwierige Nebenwirkungen hat für Geringeinkommensbezieher.
Ja, oder, also beispielsweise, oder gegebenenfalls Leistungsreduzierungen.
Ja, Leistungsreduzierung nicht, aber wenn beispielsweise gesagt wird, also wer jetzt die Notfallstation des Krankenhauses aussucht, der wird dann, muss dann eine Prämie zahlen. So, das geht auch alles nicht, zeigt aber nur, dass wir Fehlsteuerungen haben und über die nachzudenken haben. Das Beste finde ich übrigens immer, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf, wenn Karl Lauterbach als Gegenargument gegen alles, was dann so kommt, sagt, das Problem des Gesundheitswesens sei zu viel Ökonomie. Also ich meine, so viel Stuss kann man gar nicht in einem Satz verdichten. Sorry, dass ich das so deutlich sage, aber hier finde ich einfach unerträglich, weil es ist zu wenig Ökonomie. Ökonomie heißt ja, effizient mit Ressourcen umzugehen. Das heißt, den Einsatz an den wirklichen Problemen entlang zu optimieren und nicht nach irgendwelchen Fehlanreizen, die es im System gibt. Also das muss hier an der Stelle auch mal gesagt werden. Also erste Feststellung, das Thema Krankenversicherung, Reform der Krankenversicherung, ihrer Finanzierung bleibt zentral. Ja, und das Zweite, das haben wir schon angesprochen, in der Besteuerung, das werden wir nicht durch sonstige Lösungen hinkriegen. Ich glaube wirklich, die Botschaft ist, linear progressiver Tarif und Rechtsverschiebung des Spitzensteuersatzes.
Rechtsverschiebung des Spitzensteuersatzes und, wenn man so bei ist, würde ich natürlich auch ist für mich ein definierender Begriff, Reichensteuer, ist furchtbar. Ja. Das heißt, dass man diesen, also Balkon, wie das schöne Ding heißt.
War das nicht deine Idee damals?
Nein. Das war von Franz Müntefering.
Ah, okay.
Wie man diesen Balkon in den Tarif einbaut. Das heißt, wir müssen die Streckung, dass wir nicht genau die größten Anreize zur Teilzeitbeschäftigung haben, dass wir die im normalen Lohnbereich haben.
Genau.
Die müssen weiter nach hinten geschoben werden. Okay. Und das geht nur durch eine Streckung des Tarifs. Das würde auch für viele Beschäftigten in dem normalen mittleren Bereich zu Entlastungen führen. Und wie gesagt, es würde meines Erachtens auch einen Beitrag zur Gerechtigkeit führen, wenn man diesen komischen Balkon in den Tarif integrieren würde.
Macht man bis 45 oder wie auch immer, das kann ich mir auch alles vorstellen. Vor allen Dingen, wenn es aber dann diese Rechtsverschiebung gegeben hat. Nur eins muss den finanzpolitisch Verantwortlichen auch dann gesagt werden und klar sein, das, was oben dann vielleicht etwas stärker mobilisiert wird durch die Integration, reicht nie. Das glauben ja manche, um das auszugleichen, was sich an Einnahmen ausfällen durch den linear progressiven.
Das ist eine Frage der Einkommensverteilung.
So, aber du bist aber bei, ich sag mal, 30 Milliarden Hausnummer, die das jährlich kostet. Und ist ja wie so das eine Mäuschen, was jedem Podcast, jeden Freitag hier auftaucht, ist dann die Schuldenbremse, wie man so eine Steuerreform machen will. Das haben wir schon mehrfach angedeutet. Die Höflichkeit lassen wir es jetzt mal dabei, es nur anzudeuten. Aber da liegt in dem Steuertarif, glaube ich, liegt eigentlich Unrat. Und das ist genau das, was nicht angegangen wird. Und dann ist man ja schon bei einem ziemlichen Handlungsthema. Ich meine, der Rest, Kinderbetreuung verlässlich machen. Ich finde auch, dass wir überhaupt eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, was ich unerträglich finde, Bert, wenn ich es einmal sagen darf, wenn dann, man trägt das vor und sagt, also da gibt's ein Thema, Dann kommt als erstes, also die, dann sagt die, wie heißt die eine Dame von der SPD, nein, also das Rentenzugangsalter, das ist ja schon ausgereizt. Das kann man auch nicht nochmal in einer anderen Weise weiterdenken. Wochenarbeitszeit, Jahresarbeitszeit, sind alle schon am Rande unserer Erschöpfung. Alles fest. So, und ich meine, so kommen wir doch nicht weiter. Ich meine, das ist das, was mich wirklich frustriert, auch mit dieser Bundesregierung. Sie ist groß angetreten, mehr Fortschritt wagen. Und sie will diese Transformation, das nehme ich auch ab, sie will diese Transformation zur Klimaneutralität. Aber sie glaubt, dass alles andere in unserer Institutionenregelung so bleiben könnte, wie es ist. Und das muss immer wieder die Botschaft hier sein, wird nicht funktionieren. Es wird schon aus der demografischen Situation nicht funktionieren. Es wird aus der Funktionslogik des Staates heraus nicht funktionieren. Und es wird auch von den Regeln für die Finanzpolitik nicht funktionieren. Wenn die das nicht endlich mal ernst nehmen und darüber gemeinsam diskutieren, statt nur blödes Zeug übereinander, dann hätten wir vielleicht auch noch mal was gewonnen.
Aber richtig ist natürlich, sagen wir mal, wenn der Problemdruck groß genug ist, werden sich Probleme finden. Ich erwarte in dieser Legislaturperiode nicht mehr viel, aber in der nächsten Legislaturperiode wird man um substanzielle Antworten genau zu diesem Problem nicht herumkommen. Nämlich die Demografie kann ich nicht ändern, aber das Arbeitsvolumen kann ich ändern. Ich kann mehr Arbeitsanreize setzen. Deswegen, das ist eigentlich das Gebot der Stunde, um eben dieses soziale Sicherungssystem mit möglichst wenig Leistungseinschnitten, also über diesen Berg, der bis 2040 vor uns liegt, zu bringen.
So ist es. Und da, glaube ich, ist eine Botschaft, die wir auch immer wieder hier stark machen müssen, weil es an der Demografie wenig zu ändern gibt. Denn alles, was ich an Stellschrauben habe, wirkt ja verzögert. Also selbst ein Zuwanderungsgesetz lässt ja nicht gleich alle nach uns zu uns kommen. Und auch das ist keine dauerhafte Perspektive, wenn überall in der nördlichen Hemisphäre, überall in den OECD-Staaten die alten Quotienten ansteigen, die Jugendquotienten sinken, ist das ja auch ein Wettbewerb um dieselben Sachen. Und dann muss ich mit der Demografie umgehen, die Geburtenraten, wenn wir sie beeinflussen wollen. Und das geht tendenziell, ist ja mal im 7. Familienbericht benannt worden, mit besserer Arbeitszeitpolitik, Infrastruktur und Elterngeld. Und das Elterngeld und die Infrastruktur, glaube ich, haben etwas bewirkt. Aber auch das wirkt, wie wir alle wissen, mit Verzögerung. Insofern liegt hier genau die Aufgabe. Das heißt für mich aber, Bert, dass die Rürup-Kommission 2 erst in der nächsten Legislaturperiode gibt.
Naja, gut. Dann ist mein Lebensalter schon auf einer bestimmten Höhe. Ob ich die dann nochmal führen würde, weiß ich nicht. Aber ich würde mir würde
einen Nachfolger jedenfalls so nennen.
Mir würde ein Nachfolger einfallen. Ja, aber Fakt ist, wir haben heute ein Thema gesprochen, was eigentlich auf der Hand liegt, aber großräumig umgangen und vermieden wird. Und das finde ich bedauerlich. Und deswegen glaube ich, war es gut, wenn wir mal hier drauf hingewiesen haben. Nämlich unser gegenwärtiges System ist mit diesem Tarifverlauf und diesen Einkommensgrenzen definitiv nicht nachhaltig durchhaltbar.
So ist es.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.